Donnerstag Nachmittag vor dem Freiburger Rathaus.
Weiter geht's nicht.
Nein, weiter geht's nicht. Doch, doch.
Ein Dutzend Flüchtlinge und mehrere Unterstützerinnen und Unterstützer versuchen, der gerade tagenden Wohnungskommission des Freiburger Stadtrates einen Protestbrief zu überreichen. Der Grund? In 2 Wochen wird die sogenannte Sammelunterkunft für Asylbewerberinnen und Bewerber in der Idinger Straße aufgelöst. Aber fast 60 von ihnen haben noch keine neue Unterkunft. Sie forderten jetzt von der Stadt, dass sie ihnen Wohnraum zur Verfügung stellt. Einer der Flüchtlinge?
Ja, die Forderungen sind Wohnung für alle Familien und die Einwohner in Edingerstraße, die spätestens am 15. Juli die ganze Lage aufgelöst wird und dass die Stadt für die Familien irgendwo Wohnung besorgen soll. Mhm. Weil sie haben selber Schwierigkeiten wegen Sprachschwierigkeiten und überhaupt die Ausländerfeindlichkeit in Freiburg. Sie können nicht allein die Wohnung suchen. Mhm. Sie wollen irgendwie durch die Stadt ihre Wohnung kriegen. Mhm.
Die Probleme der Flüchtlinge bei der Wohnungssuche haben eine Vorgeschichte. Und die beginnt spätestens im April dieses Jahres. Damals traten Bewohnerinnen und Bewohner der Sammellager in der Idinger und der Kappelerstraße in einen Hungerstreik, um sich gegen die schlechte Verpflegung zu wehren. Die Flüchtlinge in den Sammelunterkünften erhalten nämlich kein Geld, um Lebensmittel einzukaufen, sondern werden zentral verpflegt. Eine Heilbronner Firma liefert 2-mal in der Woche Lebensmittelpakete an, von denen sich die Flüchtlinge dann ernähren sollen. Eine der Bewohnerinnen der Idinger Straße.
Manchmal haben wir Probleme mit diesem Fleisch, weil die stinkt. Und auch Wurst ist nicht in Ordnung. Jedes Mal kommt 2 oder 3 Männer von Wirtschaftskontrolldienst und die kontrollieren alles. Und da sagen uns, ob wir das essen dürfen oder nicht. Aber, Gemüse sind nicht genug. Und jede Nationalität hat seine eigene Kochen, Küche. Und zum Beispiel Iraner wollen so viel Reis haben und die Polen wollen Kartoffeln haben, zum Beispiel. Die Polen wollen mehr Schweinefleisch, aber Iraner, ich meine die Moslems, wollen Rind- oder Lammfleisch. Das ist das Problem. Kriegen wir Milch für ein Liter für jeden, pro, nein, so kann man sagen, 2 Liter für 2 Tage. Und so wenig Eier, so wenig Butter.
Dass die Flüchtlinge sich nicht selbst versorgen dürfen, sondern mit sogenannten Sachleistungen, also in dem Fall verdorbenem Fleisch und anderen Lebensmitteln, beglückt werden, hat übrigens nur politische Gründe. Solche Maßnahmen sollen den Flüchtlingen das Leben schwer machen und zugleich abschreckend auf andere Flüchtlinge wirken. Die Kosten für die zentrale Verpflegung sind nämlich höher, als wenn die Asylbewerberinnen und Asylbewerber Geld zur Selbstverpflegung bekämen. Das gilt auch für andere Abschreckungsmaßnahmen, die in den letzten Jahren ja zunehmend verschärft wurden. Asylbewerberinnen und Asylbewerber müssen, soweit Plätze vorhanden sind, in Sammellager leben, wo ihnen gerade 4,5 Quadratmeter Wohnraum pro Person zugestanden werden. Sie erhalten ganze 70 Mark Taschengeld im Monat. Eine Sozialarbeiterin aus der Idinger Straße.
Sie kriegen kein Geld, insofern können sie gar nichts kaufen, weil 70 Mark Taschengeld im Monat, dafür müssen die Hygieneartikel gezahlt werden zum Beispiel, dann Fahrkarte, wenn man selber irgendwo mal mit der Straßenbahn fahren will und dann sind ja 70 Mark gerade schneller weg, wie man sie kriegt. Gell? Und insofern ist es, die kaufen sich wohl auch zum Essen von denen 70 Mark, aber was, einmal im Monat oder zweimal und dann ist halt das Geld weg. Ne?
Geld verdienen dürfen die Flüchtlinge übrigens selbst keines. Für sie gilt ein 5-jähriges Arbeits- und Ausbildungsverbot. Zugleich können sie aber zur Zwangsarbeit verpflichtet werden, und zwar für einen Stundenlohn von 1 Mark. Besonders hart trifft viele von ihnen aber die sogenannte Residenzpflicht, der zufolge sie den jeweiligen Landkreis nicht verlassen dürfen. Viele der Flüchtlinge haben nämlich in anderen Orten der Bundesrepublik Verwandte, aber die dürfen sie nicht besuchen. Und auch Anträge, an einen anderen Ort ziehen zu dürfen, sind meist vergeblich. So wohnt in der Freiburger Idinger Straße beispielsweise eine Iranerin, deren beide Kinder bei Verwandten in Köln leben. Ihr Antrag, zu ihnen ziehen zu dürfen, wurde abgelehnt. Genauso ging es einer anderen Frau, deren Eltern in Berlin und deren Brüder in Stuttgart leben. Auch ihr Antrag auf einen Ortswechsel wurde abgelehnt. Zu all diesen Schikanen und entwürdigenden Maßnahmen, die in erster Linie Abschreckungsfunktion haben und den Flüchtlingen zeigen sollen, dass sie hier unerwünscht sind, kommen noch die langen Wartezeiten auf die Asylbescheide hinzu. Iraner etwa müssen mit durchschnittlich 2 Jahren rechnen, ehe über ihr Asylansuchen entschieden wird. Und das wirkt sich entsprechend aus.
Kannst du nicht arbeiten, kannst du nicht weg von Freiburg? Und wenn zum Beispiel mein Vater, wenn er zu Hause ist und kann er nicht arbeiten, oh, er ist dann unmöglich, glauben Sie mir. Er ist jeden Zeit, jede Minute nervös, er ist sehr aggressiv.
In so einer Situation ist auch das Kochen ein willkommener Zeitvertreib. Aber kaum unter den Bedingungen einer Einheitsverpflegung, deren Bestandteile schon für bestimmte Speisen zusammengestellt wurden und die zudem öfters verdorben sind.
So kam es Anfang April zum Hungerstreik der Asylbewerberinnen und Bewerber aus der Idinger Straße und der Kappler Straße, die einige Tage lang die Annahme der gelieferten Lebensmittel verweigerten und in den Paulussaal zogen, um die Öffentlichkeit auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Zumindest ihre Forderung nach Selbstverpflegung stieß auf breite Zustimmung. Das Rote Kreuz, das die Flüchtlinge sozial betreut, verschiedene politische Gruppen und Parteien wie SPD und Grüne sowie schließlich der Freiburger Gemeinderat schlossen sich der Forderung an. Nach längeren Verhandlungen mit dem Regierungspräsidium als Stellvertreter der Landesregierung wurde der Hungerstreik nach 9 Tagen unterbrochen. Auf einer Pressekonferenz berichteten die Beteiligten über die Verhandlungsergebnisse.
Wir haben diese Vorschläge vorgeschlagen worden. Wir werden 4 Wochen warten. Wenn unsere Forderungen nicht entspricht, was wir erwartet haben, werden wir nochmal gleich von vorne anfangen. Das heißt, dieser Hungerstreik ist nicht abgebrochen, sondern unterbrochen worden. Und wir werden weitermachen, falls wenn unsere Forderungen nicht entspricht, was wir uns erwartet haben.
Das war am 20. April. 4 Wochen später, am 19. Mai, trafen sich die Beteiligten, also der Vertreter des Regierungspräsidiums, eine Abordnung der Flüchtlinge und der Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes, zu einem weiteren Gespräch. Das Regierungspräsidium präsentierte dabei eine Lösung des Problems, die von den Beteiligten eher als Strafmaßnahme für den Hungerstreik empfunden wurde. Das Sammellager in der Idinger Straße soll am 15. Juli aufgelöst werden. Bis dahin sollten die knapp 120 Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Häuser sich Wohnungen suchen. Gelingt ihnen das nicht, müssen sie mit einer Zuweisung an einen anderen Ort rechnen.
Als Grund für die Auflösung des Sammellagers gibt das Regierungspräsidium einen erhöhten Raumbedarf für die sogenannten Spätaussiedler an. Das sind Flüchtlinge aus Ostblockstaaten, die irgendeine deutsche Abstammung nachweisen können. Für diese Flüchtlinge gelten die beschriebenen Einschränkungen übrigens nicht. Sie dürfen arbeiten, erhalten Sozialhilfe, dürfen sich frei bewegen und können sich auch selbst verpflegen. In Zukunft in denselben Küchen, in denen die Asylbewerberinnen und Bewerber bislang die Lebensmittel aus Heilbronn zubereiten mussten. Am Essen selbst hat sich währenddessen wenig geändert. Die Landesregierung verweigert weiterhin die Selbstverpflegung in den Sammellagern und die Lebensmittel sind nach wie vor schlecht. Zweimal zog der Wirtschaftskontrolldienst in den letzten Wochen verdorbenes Fleisch, das vom Menüdienst angeliefert wurde, aus dem Verkehr. Das Regierungspräsidium verweist dagegen treuherzig auf mehrfache Mahnungen an die Adresse des Lebensmittellieferanten.
Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Idinger Straße, übrigens in der Mehrzahl aus Polen und dem Iran stammend, könnte sich zumindest in diesem Bereich etwas verändern. Sie erhalten Sozialhilfe und können sich selbst verpflegen, wenn sie eine Wohnung finden. Wie leicht das in Freiburg ist, wissen die meisten, die hier schon einmal eine Wohnung suchten. Die Erfahrungen der Flüchtlinge sind aber noch schlechter.
Ich habe drei Kinder und ich muss morgen früh aufstehen und die Kinder für die Schule vorbereiten. Und dann schicke ich die in die Schule, dann fange ich um 9 mit der Wohnungssuche an. Und ich schaue zuerst die Agenzen, die Immobilien. Und dann
بعد وقتی هم که متوجه میشن که به اصطلاح آزول هستم
wenn sie mich fragen ob ich hier arbeite oder Flüchtling oder arbeitslos bin, wenn ich sage, dass ich Flüchtling bin, dann sagen sie ab. Sie sagen, dass sie keine Wohnung für uns haben.
یک بارم که یه خونه گیرم اومد با یه
Die Vermieter, zum Beispiel, ich war einmal mit einem Dolmetscher dort und sie haben mich gefragt, ob ich hier Flüchtling bin. Als ich geantwortet habe, dass ich hier Flüchtling bin und Sozialhilfe bekomme, hat sie mich überhaupt nicht geguckt, hat sie gleich abgesagt. Und dann ich musste sofort das Haus verlassen.
Bei den verbliebenen 55 Flüchtlingen in der Idinger Straße macht sich denn auch inzwischen Resignation breit.
Das große Problem ist, nach 2 Wochen hier soll geschlossen werden und wir wissen nicht, was passierte. Vielleicht sollen wir auf die Straße bleiben oder so. So geht es nicht, aber das ist ein Joke, oder?
But I think if the alte organization in the Freiburg, if they want, they can to help us. But not nobody didn't help us until these 2 months. The social arm didn't give us one Wohnung. Only one Wohnung in these 2 months. Mm. If they want, they can to help us.
Das Problem, dass wenn jemand von hier eine Wohnung gefunden hat, das hat selber gesucht und selber gefunden. Aber keine Organisation, ich meine die verantwortliche Organisation, haben uns geholfen. Niemand. Ich meine, naja, das ist schon klar, dass Sozialamt oder die andere. Ja, und so. Die haben Wohnungen. Die können das geben, aber niemand macht das.
Inzwischen scheinen sie aber doch etwas zu machen. Und die Aktion am Donnerstag hat offenbar dazu beigetragen. Der zuständige Bürgermeister Hans-Jörg See verspricht jedenfalls, dass die Stadt sich um eine Lösung bemüht, wenn auch im Moment noch keine konkreten Ergebnisse vorliegen.
Es gibt erhebliche Probleme, einfach deshalb, weil erstens die Wohnungssucherliste relativ groß ist beim Amt für Wohnungswesen und zweitens, weil auch die Asylbewerber doch in verschiedenen Stadtteilen schon relativ dicht eingesiedelt sind, zum Beispiel in Weingarten von der Siedlungsgesellschaft, die im Grunde die gesamte Last zu tragen hat. Und dort eine weitere stärkere Belegung auch auf Widerstand stößt, derer, die dort unten wohnen teilweise, aber auch von denen, die nun, was die Wohnungsbelegungsstruktur angeht, sich Gedanken machen. Hinzu kommt, dass wir uns natürlich auch intensiv bemühen, bei anderen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften entsprechende Wohnungen zur Verfügung zu bekommen. Hier haben wir jetzt einige Gespräche geführt, beziehungsweise auch schriftlich die Leute gebeten, uns zu helfen. Der Erfolg ist da noch nicht sehr groß, aber wir hoffen, dass da noch die eine oder andere Wohnung zur Verfügung gestellt wird. Und generell muss ich Ihnen sagen, gehen unsere Überlegungen auch dahin, zumindest in einer relativen Kraftanstrengung auch neu zu bauen, wo wir doch eine etwas größere Zahl unterbringen können, auch in Gemeinschaftsunterkünften.
Angst, dass Sie am 15. Juli auf der Straße stehen oder zwangsumgesiedelt werden, müssen die Flüchtlinge laut See jedenfalls keine haben.
Ich gehe davon aus, dass hier eine Wohnversorgung angeboten wird, die sich durchaus sehen lässt. Und egal, wenn auch mehrere irgendwo in einer Gemeinschaftsunterkunft wären, ein Vorteil hat es nun allemal zum jetzigen Zustand. Die werden nämlich dann alle nicht im Rahmen einer Gemeinschaftsverpflegung versorgt, sondern sie werden wie andere Bürger, die auf Hilfe angewiesen sind, die Sozialhilfe zur Verfügung bekommen, um wenigstens dann auch selber die Speisen zu kochen. Das war ja einer der wichtigen Punkte in den letzten Wochen, um die Speisen zu kochen, die sie dann auch selbst wollen und die sie auch aufgrund ihrer Situation vertragen.
Konkretere Aussagen über die Zukunft der Bewohnerinnen und Bewohner der Idinger Straße verspricht der Bürgermeister für nächste Woche. Da soll nämlich am Dienstag eine Besprechung mit allen zuständigen Stellen, einschließlich Oberbürgermeister, stattfinden. Die Idee eines Neubaus hat übrigens nicht nur mit der Auflösung der Idinger Straße zu tun. Die Stadt Freiburg muss damit rechnen, im Laufe des Jahres noch wesentlich mehr Asylsuchende unterbringen zu müssen, weil zum einen vom Land die Aufnahmequote für die Kommunen erhöht wurde und weil absehbar ist, dass auch das zweite Sammellager in der Kappeler Straße geräumt wird, um für Spätaussiedler Platz zu machen. Der zuständige Referent beim Regierungspräsidium, Sauter, will dies zwar nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen. Im Moment sei an eine Räumung der Kappeler Straße noch nicht gedacht, aber das kann sich schnell ändern.
Die Bauplanung zur KTS kann nun beginnen. Die Stadtzerplanung geht weiter. Nachdem uns in der letzten Woche gleich zweimal deutlich gezeigt worden ist, wie repressive Demokratie in Freiburg funktioniert, der Bürgerentscheid am Sonntag und am Dienstag dann die Gemeinderatssitzung, bleibt nur noch Raum für eine kurze Nachlese und etwas Raum für mögliche Ausblicke in die Zukunft. Zur Nachlese. Die euch sicherlich schon bekannten Ergebnisse: 36.000 Bürgerinnen und Bürger stimmten gegen den Bau der KTS. 3.000 zu wenig, um das nötige Quorum für eine Verhinderung des Baus zu erreichen. Diejenigen, die meinen, aus dem Projekt auf irgendeine Art Gewinn zu ziehen oder auch auf die äußerst plumpe Propaganda der Stadtverwaltung mit Anhang hereinfielen, waren immerhin 29.000. Hierzu einen kleinen Kommentar von Böhme am Sonntag direkt nach dem Bürgerentscheid.
Meine dass man dazu auch feststellen kann, wenn man die Zahlen jetzt mal sieht, dass eine deutliche Minderheit gegen das Projekt gestimmt hat. Die Minderheit sind, wenn man sie jetzt mal aufschlüsselt auf die gesamte Freiburger Bevölkerung, sind es genau 27, also die Wahlberechtigten, 27,6%. Das ist ein starkes Viertel. Die Minderheit entspricht damit nicht ganz, aber im Trend der Minderheit, wie sie im Gemeinderat bestanden hat. Auch im Gemeinderat waren ja Gegenstimmen gegen das Projekt. Und der Trend ist hier auch, dass eine deutliche Minderheit aller Wahlberechtigten gegen das Projekt gestimmt hat.
Nach diesen eigenartigen Rechenkünsten des Oberbürgermeisters, denn er ist auch nur von einer bescheidenen Minderheit von 40.000 Leuten gewählt worden, ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass der Gemeinderat am Dienstag mit einer wahnsinnigen Vehemenz nach dem Bürgerentscheid ohne Atem und Denkpause, denn Denken kostet ja immerhin in solchen Angelegenheiten bares Geld, den Bau der KTS mit einer Mehrheit von 33-16 Stimmen beschlossen hat. Diesen wird die Freiburger Stadtbau GmbH ohne Wenn und Aber durchführen. Der Gemeinderat hat sich, soweit keine wesentlichen Änderungen am Bau vorgenommen werden, von der Einflussmöglichkeit auf das Projekt ausgeschlossen. Und der künstlich zusammengestellte Bürgerbeirat zur KTS, bestehend aus 2,5 Gegnern und einer satten Mehrheit Repräsentierbürger, darf immerhin noch Empfehlungen zur Farbe der Plüschsofas für die Seidenärsche loslassen. Ob die Vertreter der BI in diesem Tabaksgremium verbleiben, wird sich zeigen. Ob sie auch die Mehrheit fordern, wie es nach den Wahlen entsprechen würde, ist eine andere Frage. Was bleibt also übrig vom Bürgerentscheid, außer einigen Bauchschmerzen? Deutlich, wie selten zuvor, lassen sich die wahren Machthaber und Intriganten in dieser Stadt namentlich benennen. Diese sind, eine nach dem anderen, im Stadtkurier der letzten Woche nachzulesen. Übrig bleibt auch der Todesstoß für Vokabeln wie Bürgermitbestimmung, Mündigkeit der Bürger und ähnliches. Schon vor dem Bürgerentscheid sind nach der Gemeindeordnung Ausländer als auch mobilere Bevölkerungsschichten wie Studenten und Arbeiter ganz oder teilweise von der Wahl ausgeschlossen. Nun sind es nicht nur diese, sondern auch noch die Mehrheit der entscheidenden Bürger. Hierzu der SPD-Fraktionschef Landsberg: Wenn seit dem Bürgerentscheid ein neues Argument hinzugekommen wäre, hätte sich seine Fraktion neu besinnen müssen. Dies ist aber nicht der Fall. Naja, 36.000 Stimmen, nur 4.000 weniger als seinerzeit Böhme bei den OB-Wahlen erhielt und mehr als die meisten Gemeinderatsmitglieder vorweisen können, sind also einfach kein Argument. Faszinierend ist auch, wie urplötzlich die Nichtwähler, sei es, dass sie zu träge waren, zu unentschieden oder auch, weil sie resigniert haben, von Böhme umgemünzt werden zu seinen Gunsten.
Man kann eigentlich aus der Tatsache, dass ein so doch, ja, mindestens am Schluss heftiger Wahlkampf, eigentlich Abstimmungskampf geführt wurde, sagen, dass die Meinung und trotzdem die Wahlbeteiligung bei 50% endete, dass doch die Hälfte der Freiburger Bürger der Meinung sind, dass die Entscheidung eben beim Gemeinderat angesiedelt sein sollte.
Weiter übrig bleibt eine Wut über die Informationspolitik der Stadtverwaltung und der meisten Medien in dieser Stadt. Hierzu einige Details. Eine Gruppe, die sich bisher nicht in den Streit der Meinungen eingeschaltet hatte, der Bund für Umwelt- und Naturschutz, fand sich einige Tage vor dem Bürgerentscheid unvermutetermaßen auf einem Flugblatt der CDU im Stühlinger wieder. Er würde im Jahr 1991 zu einem Fachkongress in der KTS einladen. Nach einer Richtigstellung in der Badischen Zeitung wird das Verfahren wohl abgeschlossen sein. Ähnlich erging es der Friedensliste, den Frauen für den Frieden, die in demselben Flugblatt als schädliche Minderheit zusammen mit anderen politischen Gruppen in Freiburg diffamiert wurden. Eine Richtigstellung in der Badischen Zeitung und es scheint, als ob alles abgetan wäre. Der Versuch der Bürgerinitiative, die einseitige Information der Stadtverwaltung noch vor dem Bürgerentscheid einzustellen, wurde durch das Regierungspräsidium mit der Begründung abgelehnt, es gäbe kein Recht auf objektive Berichterstattung. Doch all dies ist nur der Gipfel einer uns allen noch deutlich vor Augen stehenden Propagandakampagne, die ihresgleichen sucht.
Doch nun, wie geht es weiter? Eines ist allen klar. Mit dem formalen Scheitern des Bürgerentscheides ist das letzte Wort im Kampf gegen die KTS und im Kampf gegen eine nur am Profit orientierte Stadtentwicklungspolitik nicht gesprochen. Die Meinungen, wie es allerdings weitergeht, gehen weit auseinander. Sie reichen von der Durchführung eines neuen Bürgerentscheides, einer Wahlanfechtung, dem Versuch einer Klärung der unklaren Rechtssituation in Sachen Bürgerentscheid
bis zur konkreten Stadtteilpolitik, in der die KTS als ein Baustein in einem großen Umstrukturierungsplan erscheint. Wie gesagt, die konkreten Vorgehensweisen der verschiedenen Gruppen sind noch unklar und werden erst in nächster Zeit ausdiskutiert werden. Im Folgenden ein Interview mit nur einem von 36.000 KTS-Gegnern. Du bist im Haslach politisch aktiv am Arbeiten. Ihr habt vor dem Bürgerentscheid partiell mit der BI zusammengearbeitet, aber deren starke Gewichtung der KTS als zu einseitig abgelehnt. Wird eure Arbeit noch weiterhin mit der BI zusammenlaufen oder arbeitet ihr nun unabhängig in euren Stadtteilen weiter?
Die auch, also zum Beispiel uns in der Stadt der Initiative umstritten waren. Mhm. Und von daher haben wir uns bis jetzt so geeinigt, dass wir versuchen, genau beide Strategie oder Linie zu verfolgen. Also sowohl mit der BI weiterhin zusammenzuarbeiten, weil die einfach am Drücker ist und 36.000 Leute hinter sich hat. Und das andere ist, wenn wir unsere Stadtteilpolitik bzw. das, was wir einfach so selbst vorhanden, nicht nur über die KTS politisieren wollen, sondern weiterhin im Stadtteil mit einer anderen Initiative, die zu anderen Schwerpunktthemen arbeitet, einfach also kontinuierliche Zusammenarbeit hinkriegen wollen.
Und was wollt ihr oder jetzt gerade vom Haslach aus konkret da machen? Da, also über KTS hinaus?
Ja, ja. Das, wenn ich eine Antwort hätte, würde ich sie dir gerne geben. So. Das ist im Moment nicht so absehbar. Also mir leidet da wahrscheinlich auch unter dem Problem der reaktiven Politik und warten, wann die Mieten steigen und dann setzt man wieder an und sagt, Sauerei, hier steigen die Mieten und umgekehrt kann man es dann wieder mit der KTS in Verbindung bringen.
Zum Abschluss dieser allgemeinen Nachlese noch ein kurzes Wort zum Samstag von Böhme und das war's dann für heute.
Das Projekt, das haben auch die ganzen Debatten gezeigt, das Projekt war sicher für viele Bürger auch ein Mittel, das Unbehagen, das generell in der Gesellschaft besteht, zum Ausdruck zu bringen.
Bevor Böhme weiter akademisch über allgemeines Unbehagen dozieren kann, sollten wir ihn vielleicht ganz tatkräftig auf die Praxis verweisen. In diesem Sinne einen schönen Samstagnachmittag.